Kompakt.
Mit Katharina Brierley und unter anderem diesen Themen. Furiose Schweizer Premiere. Unsere Kritikerin ist begeistert von der Oper Der Doppelgänger nach Fjodor Dostojewski am Lucerne Festival. Dann Maschinen mit Flügeln und Federn. Nachruf auf die international renommierte deutsche Künstlerin Rebecca Horn. Und komplizierte Schriftstellerin als Comic. Nicolas Mahler macht das Werk der österreichischen Autorin Friederike Mayröcker zeichnerisch erfahrbar. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen einer Person, die Ihnen bis aufs Haar gleicht und sogar Ihren Namen trägt. Und dann drängt sich diese Person nach und nach in Ihr Leben, übernimmt Ihren Job, Ihre Beziehung, Ihre ganze Existenz. So eine Geschichte erzählt Fjodor Dostojewski in seinem Roman Der Doppelgänger. Diesen Roman hat die italienische Komponistin Lucia Ronchetti jetzt auf die Opernbühne gebracht, zusammen mit der Schriftstellerin und Librettistin Katja Petrovskaya. Im Rahmen des Lucerne Festivals fand am Samstagabend die Schweizer Erstaufführung statt, im Luzerner Theater. Musikredakteurin Elisabeth von Kahlnein war dabei. Caroline Löchinger hat mit ihr über ihre Eindrücke gesprochen.
Die Vorstellung eines Doppelgängers, der mein Leben übernimmt, die finde ich ziemlich gruselig. Wie hast du das am Samstag in Luzern erlebt?
Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe mich tatsächlich gefühlt wie in einem Fiebertraum. Goljatkin, der Protagonist, der dann eben später seinem Doppelgänger begegnet, ist von Anfang an ein einziges Nervenbündel. Und als der Doppelgänger dann mehr und mehr in sein Leben drängt, treibt ihn das in den Wahnsinn und er scheint seine Identität zu verlieren. Mhm. Am Ende landet er dann eben auch in einer Anstalt.
Also nicht nur gruselig, sondern auch tragisch. Jetzt Lucia Ronchetti, ich habe es gesagt, hat diese Geschichte vertont. Wie klang das Ganze?
Ja, die Musik schafft eine beklemmende Atmosphäre, flirrend, perkussiv, da gibt's kaum Klangflächen oder lange Linien. Interessant fand ich auch die russische Volksmusik, die Ronchetti einbaut. Das erinnert ja an eine fröhliche Spielmannskapelle und wirkt irgendwie surreal im Vergleich zu Goljatkins Verzweiflung. Ronchetti arbeitet aber auch mit ganz bildhaften Klängen. Goljatkin ist russischer Beamter und arbeitet in einem extrem bürokratischen Staatsapparat. Und diese unmenschliche Verwaltungsmaschinerie, die klingt dann zum Beispiel so.
Das klingt maschinell. Gesang hört man hier aber noch keinen. Wie geht die Komponistin Lucia Ronchetti mit den Stimmen um?
Sie lässt sie sprechen, flüstern, auch mal stottern, natürlich singen, teilweise in allerhöchster Kopfstimme. Lucia Ronchetti schöpft da also das ganze Register aus und bringt dadurch auch sehr viel Ausdruck in den Text.
Und sie verlangt so den Sängerinnen und Sängern auch einiges ab, nehme ich an.
Ja, definitiv. Und die setzen das auch toll um. Vor allem Peter Schöne, der Goljatkin, der hat mich wirklich beeindruckt. Er hat nicht nur so einen ganz warmen, runden Baritonklang, sondern wechselt eben auch scheinbar mühelos zwischen diesen ganzen verschiedenen Registern. Und er spielt auch stark. Er scheint wirklich mit Haut und Haar in dieser Rolle zu stecken.
Und auch da hast du uns ein Beispiel mitgebracht. So klang es also am Samstagabend in Luzern. Der Gesang hat dich, Elisabeth, begeistert. Wie war das Luzerner Sinfonieorchester? Hat dich das auch begeistert?
Ja, das hat mich auch überzeugt, auf jeden Fall. Dirigent Tito Ceccherini und die Musikerinnen erzählen die Geschichte wirklich mit. Durch starke Kontraste, durch die verzerrt wirkenden Klänge und auch gut gesetzte Höhepunkte. Gleichzeitig lassen sie immer genug Raum für die Sänger.
Und die Inszenierung, was gab's da auf der Bühne zu sehen?
Das Ganze ist eher minimalistisch gehalten. Es gibt keine Requisiten und die ganze Bühne wird von einem großen Setzkasten ausgefüllt, in dessen Feldern bewegen sich dann die Figuren. Das hat was ganz Klaustrophobisches, vor allem weil die Wände permanent hin und her geschoben werden. Und dabei wird Goljatkin dann auch immer wieder fast zerquetscht. Sehr eindrücklich.
Okay, und für dich also durch und durch ein Erfolg, kann man das so sagen?
Ja, Musik, Libretto und auch die Inszenierung, das alles wirkt echt wie aus einem Guss und diese ganzen verschiedenen Elemente stehen eben auch ganz im Dienst dieser beklemmenden Geschichte. Da entsteht echt ein Sog über die 75 Minuten hinweg und ich konnte mich dem auf jeden Fall nicht entziehen.
Der Doppelgänger von Lucia Ronchetti ist am Samstagabend zum ersten Mal in der Schweiz aufgeführt worden, am Luzerner Theater im Rahmen des Lucerne Festivals. Die nächste Vorstellung gibt es am Donnerstagabend. Sie galt als eine der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen. Die deutsche Rebecca Horn war die erste Künstlerin, der das New Yorker Guggenheim Museum eine Einzelausstellung widmete. Horn schuf Installationen und Performances, die oft mystisch oder surreal wirkten. Wie gestern bekannt wurde, ist Rebecca Horn am Freitag verstorben. Sie wurde 80 Jahre alt. Rainer Dachselt von der ARD erinnert an die Künstlerin und an ihr vielseitiges und teils tönendes Werk.
Eine junge Frau mit einer Gesichtsmaske aus Lederstreifen. Bleistifte sind wie Stacheln außen angebracht und zeichnen die Kopfbewegungen der Frau auf Papier nach.
Ich habe es genannt, ein Porträt vom Winde gezeichnet, weil es einfach ein Strich ist, der wie ein starker Wind über dieses Papier geht.
Die Bleistiftmaske gehört zu einer Reihe von Performances, mit denen die junge Künstlerin Rebecca Horn Anfang der 70er Jahre für Aufsehen sorgt. Körpererweiterungen nennt sie das. Federn und Hölzer, die die Finger verlängern. Ein langer weißer Hut auf dem Kopf einer Frau. Geboren ist sie 1944 in Michelstadt im Odenwald. Sie studiert ohne Wissen der Eltern Kunst in Hamburg. Beim Arbeiten mit Polyester vergiftet sie sich und muss 2 Jahre in Krankenhäusern und Sanatorien zubringen. Später beschreibt sie diese Zeit so.
Die ersten Performances sind ja entstanden aus Notizen, die ich geschrieben habe während meiner Krankheit. Und dann wurden diese Körperskulpturen gebaut und dann fand diese Performance statt, aber dann in sehr engem Kreise.
Die Kreise weiten sich spätestens 1972. Rebecca Horn ist mit 28 die jüngste Teilnehmerin der Documenta 5. Danach geht sie nach New York und arbeitet mit Künstlern der Fluxusbewegung zusammen. Ihre Skulpturen und Installationen sind jetzt oft Maschinen. Die Pfauenmaschine, ein Pfauenrad aus spitzen Federkielen oder der Eintänzer, ein Tisch, der Walzer und Tango tanzt. Der Eintänzer ist auch der Titel eines 45-minütigen Films der Künstlerin. Sie filmt nicht nur ihre Performances, sondern schreibt Drehbücher. 1990 kommt Buster's Bedroom heraus. Eine filmische Ehrung für Buster Keaton mit Donald Sutherland und Geraldine Chaplin.
Oh, Steven, my beautiful one, I love you.
In den 90ern ist Rebecca Horn eine weltweit anerkannte Künstlerin. 1993 erhält sie als erste Frau eine Einzelausstellung im Guggenheim Museum New York. Sie bekommt große Preise. 2010 neben dem Hessischen Kulturpreis den Premium Imperiale, manchmal auch Nobelpreis der Kunst genannt. Sie arbeitet seit den 90ern auch an öffentlichen, oft politisch aufgeladenen Orten. Die Kunst nimmt historische und politische Themen auf ihre Weise auf. Musik, Licht, Architektur und Skulptur spielen ineinander. Rebecca Horn arbeitet oft mit Musikern zusammen. Schon seit Anfang der 90er Jahre arbeitet Rebecca Horn im heimatlichen Odenwald. 2008 hat sie das elterliche Anwesen zurückgekauft und dort ihr Atelier, genannt Workshop, errichtet. Und im Jahr 2010 die Moon Tower Foundation gegründet. Mit Ateliers und Ausstellungsräumen zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler. In Rebecca Horns Kunst sind sinnliche und gedankliche, skurrile, berührende und irritierende Momente unauflöslich verbunden.
Das war ein Nachruf auf die deutsche Künstlerin Rebecca Horn, die im Alter von 80 Jahren verstorben ist.
SRF 2 Kultur.
Thomas Bernhard, Franz Kafka, Robert Musil. Große Namen in der Literatur sind das, aber vor diesen großen Namen schrecken viele zurück. Ganz anders der Wiener Illustrator Nicolas Mahler. Immer wieder stürzt er sich in Bücher, die als besonders schwer zugänglich gelten und macht daraus Comics und Karikaturen. Sein neuester Streich heißt Larifari, eine zeichnerische Adaption des Werkes von Friederike Mayröcker. Die Österreicherin wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und gehört zu den eigenwilligsten deutschsprachigen Autorinnen. Tim Felchlin hat sich Larifari angeschaut und mit dem Illustrator Nicolas Mahler gesprochen. Der sagt übrigens auch selbst, Mayröcker ist nicht so ganz einfach zu lesen.
Naja, sie ist schwer zugänglich, wenn man sich denkt, Mayröcker, lese ich einmal ein Buch und man nimmt sich irgendeines und liest rein. Natürlich ist es schwer zugänglich, das würde ich schon sagen, oder?
Denn Friederike Mayröcker schrieb keine Geschichten, sondern Ströme von Sätzen. Die sind bildgewaltig, assoziativ, dadaistisch, aber sie haben keine Handlung. Mayröcker sei wie eine Wahrnehmungsmaschine gewesen, findet Illustrator Nicolas Mahler.
Alles, was um sie herum ist, läuft durch sie durch und wir kriegen es dann durch den Mayröcker-Filter aufs Papier und lesen das dann alles so durch, so als wäre es vorher durch eine mysteriöse Maschine gelaufen.
Was dabei herauskam, sind Sätze wie »Mendling mit der ersten Krawatte, gebunden wie zum »Stell dich ein mit der Halbschwester« oder »Wenn du Angst hast, bleibt deine Liebe eine Pantomime«. Die Sätze stammen aus Friederike Mayröckers »Larifari« von 1956. Es ist ein experimenteller Kurztext aus ihrem gleichnamigen Debütband und so ganz erklären kann man die Sätze darin kaum, aber sie erzeugen Bilder im Kopf. Auf jeden Fall tun sie das bei Nicolas Mahler. In seiner Bearbeitung von Larifari hat der Comiczeichner jeden einzelnen Satz herausgepflückt und ihm eine andere Passage aus Mayröckers Werk entgegengestellt.
Das finde ich ja schon immer ganz interessant, was Leute schreiben, wenn sie jung sind, was schreiben sie, wenn sie älter sind. Also sie sitzt und schreibt und die Zeit vergeht. Und dann lässt man das, was sie geschrieben hat, miteinander betteln oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll, damit es nicht pathetisch wirkt.
Nein, pathetisch ist Mahlers Bearbeitung von Larifari nicht, vor allem wegen seiner amüsanten, verschrobenen Illustrationen. Auf den rund 40 Doppelseiten tummeln sich Männchen mit Knollennasen, die aus den Textschnipseln kleine Szenen machen. Zum Beispiel der Kondukteur, der mit der Lochzange gedankenvoll in die Luft zwickt, wie es bei Mayröcker heißt. Mahler braucht für seine Bilder nur wenige schwarze Pinselstriche. Er zeichnet, was er liest, oder er ergänzt die Texte. Etwa mit der Karikatur von Mayröckers Lebenspartner Ernst Jandl, mit Glatze und dicker Brille. Auch Gertrude Stein, Salvador Dali oder Snoopy gesellen sich dazu. Sie alle spielen eine Rolle in Mayröckers Werk. Und natürlich hat der Illustrator auch die Autorin selbst hingepinselt.
Naja, Mayröcker optisch ist schon auch gut. Natürlich, sie ist auch eine Trademark, also zum Zeichnen ideal.
Vor allem wegen ihrer kohlrabenschwarzen Haare mit den Fransen, die Mayröcker tief ins Gesicht fielen. Auch wegen ihrer Frisur wirkte die Grande Dame der Dichtkunst so cool wie unnahbar. Mayröcker bleibt auch in Mahlers Bearbeitung von Larifari verschlüsselt, denn auch hier sucht man eine Handlung vergeblich.
Am Schluss hat man eine grobe Ahnung vom Mayröcker Kosmos, ohne dass irgendwas erklärt wird. Und das Ganze ist aber trotzdem nur ein Spiel und keine Literaturvermittlung.
Wer ein bisschen Vorwissen über Mayröcker mitbringt, wird bei dieser Spielerei wohl häufiger schmunzeln können. Und es sind auch nicht alle Zeichnungen gleichermaßen originell. Aber Nicolas Mahlers frecher Umgang mit Friederike Mayröckers Werk macht deutlich, Berührungsängste mit der großen Dichterin braucht man nicht zu haben.
Das Buch Larifari mit Texten von Friederike Mayröcker und Illustrationen von Nicolas Mahler erscheint heute im Inselverlag. Auch das Literaturmuseum in Wien widmet sich derzeit der österreichischen Autorin. Dort ist Mayröcker anlässlich ihres 100. Geburtstags eine Sonderausstellung gewidmet. Mehr darüber hören Sie diesen Donnerstag in der Sendung Künste im Gespräch hier auf SF2 Kultur. Stille, Dunkelheit und über dem Kopf meterhoch Gestein. In vier Schweizer Bergwerken ertönt das Stück Bergwerkmusik, eine Suite über Stille des Basler Komponisten Beat Giesin. Uraufführung war im Bergwerk Gonzen in der Nähe von Sargans. Dieses Wochenende war der Landesplattenberg in Engi im Kanton Glarus an der Reihe. Luca Koch berichtet über das Projekt und hat den Komponisten Beat Giesin zum Interview getroffen.
Die Schweiz ist ein Bergwerkland. Die Liste an unterirdischen Minen ist fast endlos.
Dort haben Bergwerkarbeiter unterschiedlichste Gesteine und Erze abgebaut. Beat Giesin spricht von einer teilweise goldrauschartigen Motivation der Bergwerkarbeiter.
Es hat immer so ein gewisses Abenteuertum drin gehabt. Es hat immer viel Dramatik drin gehabt. Es hat immer finanzielle Armut oder Sehnsucht gehabt. Viele sind wirklich dort ihr Geld erhoffen, also so der Goldrausch-Idee. Und es hat über die Höhle aus immer viel mit der Umgebung auch zu tun. Also der Landesplattenberg ist fast ein ganzes Dorf. Das Enge hat lange an dem Landesplattenberg gehangen.
Die Beziehung zwischen den Menschen und dem Berg ist eine der Inspirationsquellen für den Komponisten Beat Giesin. Diese ließ er eins zu eins einfließen in die Besetzung seines neuen Werkes mit dem Titel Bergwerkmusik. Geschrieben ist es für Gesangsquartett, Vogelflöten und Steinperkussion. In den ausgewählten Gesangstexten vom griechischen Philosophen Demokrit über Goethe, Nietzsche zu Rainer Maria Rilke kommt die Angst der Menschen in diesen unterirdischen Gängen zu Wort. Und der Zusammenhalt und das Vertrauen, die sie brauchten, um sich dieser Angst zu stellen. Das Eintreten ins Innere der Mine und ihrer Dunkelheit und Stille ist wie eine innere Reise zu sich selbst. Denn gerade die Abwesenheit von Licht und Klang und die Abschottung zur Außenwelt schärfen die Sinne und öffnen die Ohren. So auch im Landesplattenberg in Glarus.
Ich finde den Landesplattenberg nicht nur visuell faszinierend, sondern auch akustisch, weil ich glaube, ich habe noch nie Wassergeräusche so vielseitig gehört. Der komplexe Raum, das sind ja eigentlich mehrere Kathedralen, wie so da ineinander geschachtelt sind, das ganz vielseitig zum Hallen bringen.
Der Landesplattenberg ist die zweite Mine, die bespielt wird auf der Uraufführungstour durch Schweizer Bergwerke, die noch bis zum 20. Oktober andauert. Die Räumlichkeit der Musik und das Schreiben von Werken für spezifische Orte sind Schwerpunkte im Schaffen von Beat Giesin. Besonders die klangliche Beschaffenheit des Aufführungsorts fasziniert ihn, denn Beat Giesin hat neben Musik auch Chemie studiert. Er hat sich als Aufführungsort bewusst für 4 Minen mit verschiedenen Rohstoffen entschieden. Eisen, Schiefer, Salz und Asphalt. Das beeinflusst nämlich den Klang oder sogar die Stille des Raumes.
Es gibt wirklich offensichtlich verschiedene Qualitäten von Stille. Das sind alles Entdeckungen, weil die Höhle ist auch total still, aber es fühlt sich völlig anders an als in einem schalltoten Raum.
Jeweils 3-mal wird Bergwerkmusik, eine Suite der Stille, an den Konzerttagen aufgeführt, da die Minen nur kleinere Gruppen zulassen. Ein umfassendes Rahmenprogramm mit Künstlergesprächen, Wanderungen, Workshops und Vorträgen zur Geschichte der Bergwerke ermöglichen verschiedene Zugänge zur Musik.
Wer jetzt selbst vor Ort der Bergwerkmusik von Beat Giesin lauschen möchte, der kann das tun am 28. und 29. September in den Salzminen von Bäh im Kanton Waadt und am 19. und 20. Oktober in den Asphaltminen im Val de Travers. Tickets zu allen Konzerten kann man unter sfaira.ch reservieren. Der US-amerikanische Historiker Howard Zinn veröffentlichte 1980 sein Buch »Eine Geschichte des amerikanischen Volkes«. Seine Perspektive war neuartig. Er betrachtete die USA nicht durch die Linse der Mächtigen, sondern aus Sicht der sogenannten einfachen Menschen. Diese kontroverse Herangehensweise machte sein Werk zu einem linken Bestseller in den USA mit einer Auflage von über 2 Millionen Exemplaren. Passend zum aktuellen Präsidentschaftswahlkampf in den USA liegt der moderne Klassiker nun erneut in deutscher Übersetzung vor. Sven Ahnert hat das Buch gelesen.
Howard Zinn war nicht nur Historiker, sondern auch Bürgerrechtler. Er setzte sich für eine Geschichtsschreibung von unten und eine radikal-pazifistische Außenpolitik ein. Sein Buch »Eine Geschichte des amerikanischen Volkes« beleuchtet die Geschichte der USA von Christoph Kolumbus bis zur Ära von Präsident Bill Clinton. Leitlinie war ihm dabei:
Es gibt keine objektive Geschichte. Es gibt nur eine Geschichte, die erzählt wird, und sie wird von denen erzählt, die die Macht haben.
Statt die glorreichen Momente zu betonen, legt Sinn den Fokus darauf, dass und wie das Establishment Frauen, Indigene und Afroamerikaner ausbeutet und unterdrückt. Dabei zieht er immer Parallelen zur strukturellen Ungerechtigkeit in den USA und nennt das Übel beim Namen. Wie ein roter Faden ziehe sich nämlich das Missverhältnis von Reichtum und Armut durch die Geschichte der USA, schreibt Sinn.
Die Immigranten, die Armen, die Verlorenen, Schwarze in New Orleans, Arbeiter, die ihre Jobs verloren haben, die 40 Millionen ohne Krankenversicherung. Es gibt eine riesige Zahl von Menschen, die vom Reichtum dieses sehr reichen Landes nicht profitieren.
Besonders kritisiert Howard Zinn die in seinen Augen kriegerische US-Außenpolitik. Im Kapitel »Das Imperium und das Volk« behandelt er den im öffentlichen Bewusstsein wenig verankerten philippinisch-amerikanischen Kolonialkrieg von 1899 mit seinen vielen zivilen Opfern. Auch den Vietnamkrieg brandmarkt Sinn als brutale Kolonialpolitik, wenn er über Kriegsverbrechen wie das Massaker von My Lai und das Flächenbombardement von Vietnam und Kambodscha schreibt. Neben seiner historischen Arbeit war Sinn, der 2010 starb, auch als Bürgerrechtler aktiv. Das weckte das Interesse des FBI, das ihn jahrelang observierte. Früh 1980 machte Sinn darauf aufmerksam, dass die USA eine politisch gespaltene Nation sind.
70% haben es ja auch verstanden. In den USA gibt es immer 30%, die es nicht verstehen werden. Es ist der harte Kern des reaktionären Amerika. Während des Vietnamkriegs war es auch schon so. Noch heute glaubt ein Drittel, dass wir die Kommunisten bekämpfen mussten. Bei diesem Drittel ist nichts zu machen. Mit dem Drittel in der Mitte können sie reden.
Auch wenn Howard Zinn Amerikas Geschichte in düsteren Farben zeichnet, bleibt sein faktenstarker Geschichtsklassiker ein wichtiges Dokument der US-Bürgerrechtsbewegung. Seine Geschichte des amerikanischen Volkes erinnert uns zudem daran, dass Amerikas Historie nicht nur von glorreichen Momenten geprägt ist, sondern auch von zahlreichen Kämpfen gegen schlechte Arbeitsbedingungen und politische Benachteiligung. Insofern ist Sinns nicht unumstrittener Geschichtsklassiker ein weiterhin aktuelles Buch am Vorabend einer geschichtsträchtigen US-Präsidentschaftswahl.
Howard Zinns »Eine Geschichte des amerikanischen Volkes« ist im März Verlag erschienen. Und das waren die Neuigkeiten aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Brierley.
Kultur kompakt.